先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马西奥斯俱乐部玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Heute im Platzhirsch, weil Horns Erben umgebaut wird und heute die letzte Sitzung der fünften Staffel, also am Ende des fünften Jahres, mit unserem Gast Daniela Pscheida und dem dicken Buch Das Wikipedia-Universum. Wir möchten bei dieser Veranstaltung jetzt auch nochmal dem Sponsor danken, der uns bisher begleitet hat, Klaus Finke, ehemals Universitätsbuchhandlung. Und sind jetzt sozusagen auf der Suche nach einem neuen, machen erstmal in diesem Jahr ein bisschen Pause und gucken dann, wie wir im nächsten Jahr wieder losstarten, denn wie das Publikum heute Abend beweist, es gibt immer noch ein Publikum für uns, es gibt immer noch interessante Themen und das Thema heute ist natürlich ganz besonders interessant, weil es mit unserer Gegenwart zu tun hat und eine Autorin gefunden hat, die gleichzeitig in der Vergangenheit sehr gut bewandert ist. Es gibt auch, was mir persönlich gut gefällt, einen Ausblick auf die Enzyklopädie in der Vergangenheit. Aber, Frau Pscheida, Wikipedia ist gar keine Enzyklopädie, oder?
Ja, zunächst einmal auch herzlichen Dank, dass Sie mich heute hier eingeladen haben. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, auch wenn den Platz für uns zu finden etwas heikel war. Sie stellen gleich am Anfang die eigentliche Frage, ist sie nur eine Enzyklopädie oder ist sie keine? Es fiebt ein bisschen, aber ich hoffe, es geht vom Ton her. Das ist eine ganz oder gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich habe mich für die Antwort entschieden, nach einer langen Analyse und nach vielem Abwägen zu sagen, sie ist so, wie wir die Enzyklopädien kennen aus der Vergangenheit, so wie Sie sie betrachtet haben, ist sie keine Enzyklopädie. Nicht, wenn wir von einem, ich habe es dann genannt, Mediengattungsverständnis ausgehen, von Erwartungen an etwas, das wir bisher als Enzyklopädie bezeichnet haben, so wie wir vielleicht in der heimischen Schrankwand den Brockhaus zu stehen haben oder die Encyclopaedia Britannica oder so etwas. Dann ist sie keine Enzyklopädie. Ich könnte jetzt weiter ausführen, warum nicht. Sie ist, und das wird eine lange Erklärung, wenn ich damit anfange, aber ich kann das gern machen.
Dann darf ich vielleicht
oder
auch mal
Sie
was
dazwischen,
sagen.
Ist vielleicht besser.
Also bisher war meine Rolle hier immer zu sagen, was denn in dem Buch eigentlich drinsteht und wie es gegliedert ist und so weiter. Und ich danke jetzt erstmal dafür, dass ich auf einem aufrechten Stuhle sitzen darf. Das ist schon wirklich ein großer Fortschritt. Und ich würde jetzt gerne erstmal fragen, das ist ja nun eine Dissertation und Sie sind ja noch, glaube ich, unser allerjüngster Gast bisher. Wir hatten bisher meistens so ältere Herren. Und jetzt, ja, das war so, man kann das im Netz verfolgen. Und ich würde jetzt erstmal gerne wissen, Sie schreiben jetzt eine Doktorarbeit über Wikipedia und die ist wahnsinnig aufgeräumt. Da gibt es dann drei Oberkapitel und Unterkapitel und Untergliederungen, ist alles super, sondertoll organisiert. Haben Sie mal darüber nachgedacht, das alles ganz anders zu schreiben?
Ich habe mal vorsichtig drüber nachgedacht.
Ja.
Ganz vorsichtig. Ich habe mich mit einer befreundeten Wissenschaftlerin unterhalten, die ihre Habilitation in einem ähnlichen Bereich gemacht hat. Die kommt auch vor in der Arbeit, die Jeanette Böhme. Und die hat damals angeregt, auch durch die Lektüre, also beginnend von McLuhan über Sandboote und so weiter, überlegt, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige und mich irgendwo im Bereich bewege von Themen wie Hypertextualität oder eben Vernetzung, Aufhebung von Linearität, Aufhebung unserer Buchkultur, dann müsste doch eigentlich das Buch, was ich jetzt einreiche, eben gar kein Buch mehr im eigentlichen linearen Sinne sein, sondern müsste ganz anders funktionieren.
Und dann gibt es da die Anekdote am Rand, dass sie das auch mal ein Stück weit probiert hat, das dann ihren Betreuern vorgelegt hat und erstmal ganz viel Kopfschütteln geerntet hat, weil das überhaupt nicht, nicht passte in das System der Wissenschaften. Eigentlich sind wir dann bei dem Thema des Buches. Ne? Wir bewegen uns, oder selbst ich, das war mir während der ganzen Bearbeitungszeit klar, ich bewege mich in der Buchkultur, im typografischen Medium, in einer Wissenskultur, die nach bestimmten Prinzipien funktioniert, und ich schreibe gleichzeitig über eine Welt, über eine Idee einer Weiterentwicklung, die damit gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, ich habe darüber nachgedacht, war mir dann aber sehr bewusst darüber, dass ich mich immer noch im alten Wissens- und Wissenschaftssystem bewege und ein Stück weit nicht anpassen muss, sondern vielleicht auch möchte, weil ich auch ein Stück weit so sozialisiert bin. Und das, ich beschreibe das ja immer wieder auch, also nicht in Bezug auf mich, aber auch in Bezug auf das, was gerade passiert, dass es natürlich auch Fragen von Sicherheit sind, beziehungsweise von sich bewegen in Altbekannten, im Vertrauten, in dem...
Ja, bevor es jetzt allzu traditionell wird und dass Sie so tun, als hätten Sie eine ganz gewöhnliche Dissertation geschrieben, sollte man vielleicht auch mal sagen, dass das Buch ganz ungewöhnlich gegliedert ist. Also für, das heißt, das Wikipedia-Universum, und auf Wikipedia kommt erst auf Seite 300 oder so, ja, folgende vor. Es gibt 100 knallharte Seiten, ziemlich genau über den Wissensbegriff und was das heißt. Und da nehmen Sie so ziemlich alle Theorien sehr sauber, durchsichtig und verständlich auseinander, zeigen auch, dass es so etwas wie das Wissen gar nicht gibt, genauso wenig wie die Wissensgesellschaft. So, und dann wird der Sack zugemacht und wir haben jetzt irgendwas gelernt, was wir dann wohl irgendwie später brauchen können. Und dann wird ein anderer Sack aufgemacht, ganz anders, also wirklich neuer Schnitt. Jetzt wird die Enzyklopädie-Geschichte erzählt. Ja, von vorne, sozusagen Plinius bis hinten, bis ins 18. Jahrhundert, als dann sozusagen die Enzyklopädie so etwas wird, was man dann gar nicht mehr rein aus der Literatur erklären kann, sondern als Mediengattung oder so, wie Sie das sagen, als Interaktion mit der Gesellschaft. Ja? Und dann haben wir jetzt, ich sage es jetzt mal grob, Sie können das gleich noch viel besser darstellen, wenn wir über den Wissensbegriff jetzt hingeführt worden sind zur Wissensgesellschaft und zu einer relativ, sozusagen uns eingeladen fühlen durch Ihre Beschreibung, sehr, sehr differenziert und nicht so pauschal irgendwie daher zu urteilen, dann kommen wir mit dem zweiten historischen Kapitel, wenn man so will, dann zu einem Begriff, der die Enzyklopädie mal sehr genau unterscheidet in wissenssammelnde, ordnende und dann auch vermittelnde Werke. Und da haben wir dann jetzt schon sozusagen das zweite, den zweiten Vorbegriff, der uns dann nützen kann, uns der Wikipedia zu nähern. Ja, und dann nähern Sie sich der Wikipedia, und jetzt würde ich vielleicht doch vorschlagen, dass Sie mal sagen, warum es keine Enzyklopädie ist. Diese längere Ausführung vielleicht doch kurz. Sie können aber auch sonst was sagen. Sie müssen übrigens hier nicht auf Fragen antworten. Ja. Ja.
Also zunächst einmal, Sie haben ja auch Bücher geschrieben oder Texte geschrieben, und ein Anliegen meinerseits oder von Autoren ist ja immer, den Leser zu überzeugen. Das heißt, ich habe mir schon auch auf einer Metaebene Gedanken gemacht darüber, wie ich die Dinge so hintereinander anordne, dass sie zum Schluss sehr verständlich und eingängig sind. Also dass sozusagen meine Theorie oder meine Herangehensweise natürlich zusammenpasst. Und ich habe mir nebenbei natürlich auch ganz viele Gedanken gemacht und ganz viele Gespräche geführt und gemerkt, man könnte das ganz anders aufbauen, oder man könnte an jeder These natürlich einen Seitenexkurs machen und darstellen, dass, wenn man das jetzt anders argumentieren würde, das vielleicht alles gar nicht mehr so super zusammenpasst, sondern ganz vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis führen könnte. Das zum einen. Dann ist mein Arbeitsprozess natürlich nicht dieser wunderbar lineare gewesen, der jetzt da abgebildet ist, sondern natürlich auch, so wie das geht, bildet das ein Stück weit meinen Denkprozess ab, aber nicht so schrittweise linear, sondern der Anfang war eher die Idee oder das einfach nur irgendwie ein bisschen verwundert. Das ist ja so der Anfang von Wissenschaft immer. Man steht verwundert vor irgendeinem Phänomen. Also nicht immer, aber mir geht das immer so, ich stehe davor. Und damals war das war irgendwie Mitte 2005, war das beim Surfen im Internet irgendwann festzustellen und zu sagen, ja, komisch, irgendwo, ob ich jetzt auf den, so auf Forenseiten surfe oder eben auf der in der Wikipedia nachschaue, irgendwie scheinen da immer mehr Laien Inhalte zu schreiben, und man ist immer schneller dazu geneigt, das zu für bare Münze zu nehmen und das zu benutzen, also als Wissen zu benutzen, so wie ich sonst vielleicht in Lexika nachschlage. Das war sozusagen das Staunen am Anfang. Und dann war es ein Denkprozess, zu suchen, welche Informationen brauche ich für mich selber, wo muss ich mich, in welchen Bereichen muss ich mich schlau machen, muss ich mehr lesen, was gehört in so ein Buch, wenn man eine Veränderung argumentieren will, die man antizipiert, die man vermutet, die man aber nie beweisen kann. Das ist die große Herausforderung des Buches gewesen. Ich kann diesen Wissenswandel nicht beweisen, indem ich den empirisch untersuche, so und so viele Personen frage oder tatsächlich irgendwelche quantitativen Erhebungen mache und zeige, das ist passiert, weil wenn ich das könnte, dann wäre das für alle Menschen schon evident, dann wäre das bloß noch ein Zusammensammeln von Situationen oder von Vorfindlichem, also von Existentem. Und deswegen war die Herausforderung, eben nach Dingen zu suchen, die das irgendwie analysierbar, erklärbar machen. Das ist die Erklärung zu dieser, und jetzt wollen Sie wissen, warum das keine Enzyklopädie ist. Ich habe mir das natürlich gemerkt, was Sie eigentlich gefragt haben. Dann sage ich mal ganz, wenn ich es ganz kurz sage, es gibt es, an einer Stelle mache ich das auch in drei Schritten. Ich kann sagen, die Wikipedia ist erstmal eine Enzyklopädie, weil sie ja auch selbst den Anspruch hat, Enzyklopädie zu sein. Sie ist also eine Enzyklopädie, weil sie sich dem Sammeln, dem Zusammentragen, dem Abbilden und dem Weitergeben des Weltwissens verpflichtet hat. Also, und das auch noch in einer Struktur, die uns sehr an klassische Enzyklopädien erinnert. Also an der Stelle in ihrem Ansatz her, das zu tun, Wissen weiterzugeben, Wissen zu sammeln, abzubilden, ist sie eine Enzyklopädie. Sie ist an der Stelle mehr als eine Enzyklopädie, wo sie mediale Technologien benutzt, eben das Wiki-Prinzip an der Stelle, die nicht nur eine Veränderung des Trägermediums bedeuten, also nicht nur vom Buch wechseln in das Online-Medium hinein, sondern die über dieses Medium ganz neue Dimensionen aufmachen, die an den Selbstverständlichkeiten rütteln, die es bisher gab für Enzyklopädien. Ganz platt formuliert, das würde jetzt nicht nur für Enzyklopädien gelten, sondern für den gesamten Wissenschaftsbetrieb. Es wird ein Inhalt publiziert, zugänglich, bevor er gepeer-reviewed ist. Also bevor er von Experten begutachtet ist und bevor er als wirklich abgeschlossen und fertig gilt. Sondern es wird publiziert und dann wird darüber diskutiert und dann wird es verändert und so weiter. Also das ist nur ein ganz simpler und ganz leicht zugänglicher Weg. An der Stelle ist sie mehr als eine Enzyklopädie. Das sagt sie auch an bestimmten Stellen und sagt, ja, wir sind ja den Beschränkungen der klassischen Enzyklopädie nicht unterlegen. Aber an der Stelle, wo sie eben mehr wird als Enzyklopädie und anders funktioniert, an den Selbstverständlichkeiten rüttelt, ist sie keine Enzyklopädie mehr, wenn ich darunter verstehe, dass ich einfach nur das, was ich bisher darunter verstanden habe, in ein neues Medium transferiere. Das ist es nicht. Es ist eine Enzyklopädie, aber dann ist es ein anderer Begriff von Enzyklopädie.
Okay, ich wollte gerade sagen, weil das ist also ein bisschen ein billiger Triumph, ja, zu sagen, also ich habe jetzt mal Enzyklopädie definiert, dann untersuche ich Phänomen B und stelle fest, huch, es ist ja gar keine Enzyklopädie, wo liegt da der Erkenntnisfortschritt? Das ist dann eine andere Art von Enzyklopädie. Mhm. Halten Sie es jetzt irgendwie für unangebracht, von der Wikipedia als eine Enzyklopädie zu sprechen? Sollten wir das nicht empfehlen? Also was folgt daraus, dass Sie ja. diese Differenz entdeckt haben?
Genau. Es ist nicht unangebracht, sondern ich versuche in meinem gesamten Buch nicht normativ vorzugehen. Das heißt, ich würde weder sagen, es ist angebracht oder nicht angebracht, sondern ich würde sagen, es ist so. Die Menschen sagen, das ist eine, also sowohl die Wikipedianer, das heißt alle Leute, die dort editieren, sagen, wir sind eine Online-Enzyklopädie. Die Menschen, die es benutzen, benutzen sie im Sinne einer Enzyklopädie. Damit ist sie faktisch in unserer Gesellschaft eine Art Enzyklopädie. Aber sie ist eben nicht dasselbe wie das, was wir bisher darunter verstanden haben. Und deswegen ist die Wikipedia an der Stelle nur ein Symptom oder ein Vehikel dahin zu sagen, dahin zu kommen, dass wir über eine andere Wissenskultur sprechen. Das heißt, wir können weiter sagen, das ist eine Online-Enzyklopädie oder eine Enzyklopädie, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir damit schon gleichzeitig einen anderen Wissensbegriff einkaufen und genauso selbstverständlich in unserer Gesellschaft benutzen.
So, ich bemerke nur mal kurz, dass wir zum ersten Mal in unserer fünfjährigen Geschichte uns hier die Mikrofone hin und her werfen und das vielleicht auch mal ein Thema wäre. Genau, ja, ja, das verändert die Kommunikationssituation total. Jetzt komme ich trotzdem nochmal darauf zurück. Also Sie sind ja jetzt, sagen wir mal, ungefähr 20 Jahre jünger als unser eins. Und für Sie ist das wahrscheinlich völlig normal, mit Wiki zu arbeiten. Ich gehöre ja noch zu den Leuten, die meinen Studenten sagen, um Gottes Willen, bitte, also das müssen wir immer überprüfen. Ja. Und jetzt bin ich trotzdem erstaunt oder überrascht, dass Sie dann immer jetzt noch sagen, ja, es ist eine Enzyklopädie oder es ist keine Enzyklopädie. Also, dass dieser normative Anspruch immer noch da ist. Also, gibt es da irgendwo so eine Substanz im Hintergrund, die sagt, ja, es gibt da irgendetwas ganz Wahres und Authentisches und dann können wir das vielleicht überprüfen und dann ist Wiki auch authentisch. Ja, also warum sagen Sie nicht einfach, ich schreibe jetzt meine Dissertation über Netzwerke in Kommunikationsmedien?
Können Sie noch ein bisschen genauer sagen, worauf Sie damit hinaus wollen?
Es wird schwierig mit der Kommunikation, man sieht es. Ja, ich bleibe noch mal bei dem, was meine Eingangsfrage war. Sie schreiben eine relativ konventionell gegliederte Dissertation. Das ist alles super PC. Sie schreiben über ein Thema, das ist überhaupt nicht so PC. Und jetzt sagen Sie uns noch mal, ist das eine Enzyklopädie oder nicht? Also Sie bleiben schon bei solchen substanziellen Begriffen.
Also vielleicht meint die Frau Albert, dass in dem, was klassische Enzyklopädie ist, die Wahrheit eine gewisse Rolle spielt, wie Sie sagen. Und bei Wikipedia kommt das auf was anderes an. Sie setzen sich ja mit ganz vielen Texten auseinander, die dauernd wieder herumprüfen, ob jetzt die Wikipedia stimmt oder nicht. Ja? Und Sie sagen, das ist gar nicht die Frage. Vielleicht können Sie das mal...
Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen, genau. Das ist zumindest das, was am Anfang ist ein bisschen schwierig. Also an der Stelle, wo klar wurde, also 2001 ist die Wikipedia quasi online gegangen, 10 Jahre her. Ne? Und dann waren so ein paar Jahre, wo das erstmal wachsen musste, wo das erstmal auch bei der Nutzerschaft sozusagen ankommen musste und irgendwann so vielleicht anfangs, vielleicht 2003, 2004 beginnend, fing es dann an, dass man sagt, man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen, immer mehr Leute benutzen das, aber komisch, diese Enzyklopädie ist ja gar nicht so, also ne, ich kann mich ja gar nicht darauf verlassen, dass das, was dort steht, stimmt. Und wenn da jeder editiert kann, dann wird da auch viel Unwahrheit stehen und sehr viel persönliches und subjektives Wissen, subjektive Meinung. Und gab es halt Studien, zum Beispiel diese berühmte Nature-Studie 2005, die dann einfach mal die Wikipedia verglichen hat mit anderen Enzyklopädien, auch das deutsche Magazin CT, die haben das gemacht und haben dann festgestellt, ja, so großartig unterschiedlich ist es gar nicht. Das heißt, die Leute hat immer interessiert, wie gut ist das, wie wahr ist das, wie verlässlich sind diese Informationen dort, weil das ist ein wichtiger Wert unserer bisherigen Wissenskultur und auch unseres bisherigen Verständnisses von Enzyklopädie gewesen. Wenn ich den Brockhaus aus dem Schrank nehme und nachschlage, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das, was dort steht, erst einmal geteilte Meinung ist und das ist, was wir unter Wissen verstehen würden. Das heißt, ich kann das nehmen und kann das benutzen. So,
diese Tests waren, wenn ich das nur mal nachfragen darf, nach meinem Eindruck betrafen die immer naturwissenschaftliche und im weitesten Sinne technische Artikel. Ne? Also da, wo man es auch relativ leicht sagen kann. Die haben nicht den Artikel über Polen verglichen oder sowas.
Ja, genau. Im geisteswissenschaftlichen Bereich ist das natürlich etwas schwerer sozusagen zu überprüfen. Aber an dieser Stelle war halt klar, dass was die Menschen von außen interessiert und was bis heute, wenn sie ihren Studierenden empfehlen, das erstmal vielleicht nicht zu benutzen oder das, wenn überhaupt, nur als Einstiegs-Droge zu benutzen, um dann sozusagen weiter zu gucken, was da vielleicht an Quellen zitiert wurde und da weiter zu recherchieren. Dann ist das dieses Grundmisstrauen diesem Medium oder diesen Inhalten gegenüber, dass sie eben nicht unseren Standards entsprechen, die wir aus der Wissenschaft kennen. Und das ist das, was die Leute interessiert. Und ich sage halt, in dem Moment, wo wir auf das gucken, was unsere Gesellschaft zurzeit prägt und immer mehr prägt und prägen wird, sind diese Argumente nicht obsolet, nicht ganz weg, aber vielleicht im eigentlichen Moment nicht mehr wichtig. Weil wenn ich mein Smartphone aus der Tasche ziehe, weil ich in dem Moment eine Information brauche, ein bestimmtes Wort nicht verstehe oder eine Hintergrundinformation brauche und schnell im mobilen Internet sozusagen nachforsche und dann kriege ich als ersten Treffer die Wikipedia, dann mache ich die sehr gerne auf, weil ich kriege gebündelt und sehr schnell Informationen. Und in dem Moment ist es nicht mehr das Wichtigste, dass die auch wirklich hundertprozentig korrekt sind, dass die abgesichert sind, dass die auch morgen noch so gelten, dass ich damit in jeder wissenschaftlichen Diskussion bestehen könnte, sondern es ist wichtig, dass ich in dem Moment erstmal überhaupt eine Information habe, die so gut ist, dass sie funktioniert. Ich habe das dann Funktionalität genannt. Also in dem Moment, ich muss Zugang haben. Das habe ich mit diesem Online-Medium sehr schnell und über die Smartphones. Als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es noch kein iPhone. Das ist später aufgekommen, aber das unterstützt das natürlich. Ich muss Zugang haben, schnell, jederzeit, überall. Und ich muss eine Information bekommen, die so funktional und brauchbar ist, dass ich damit weiterarbeiten kann.
Ja, also ich habe das auch bei Fukushima, kam irgendwann das Wort Siedewasserreaktor auf. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Das habe ich nachgeguckt. Das hat mir vollkommen gereicht, was da stand. Ja. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Der Unterschied von früher zu heute, zu dieser Kultur, den versuchen Sie auf verschiedene Weise zu fassen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass einer der Unterschiede, den Sie machen für die sozusagen ältere Wissensgesellschaft, ist der, dort gibt es einen Unterschied zwischen dem Expertenwissen und dem Laienwissen. Und es gibt klarerweise eine Aufgabe, auch der Buchkultur, sozusagen das Expertenwissen zu verbreiten, aber immer nachgeprüft und garantiert durch die Experten. Heute sind wir in einer anderen Situation und man kann die Wissensgesellschaft gar nicht begreifen, wenn man noch diese Unterscheidung aufrechterhält. Stimmt das?
Sie können diese Unterscheidung in bestimmten Bereichen weiterhin aufrechterhalten. Ich will an keiner Stelle des Buches sagen, dass es keine Experten mehr gibt und oder dass wir keine Experten mehr brauchen. In einer funktional differenzierten Gesellschaft braucht man immer Experten. Aber es sind keine ist auch sehr absolut gesagt, es sind nicht mehr 100% professionelle Experten. Das heißt Experten, die klassisch eben in der Wissenschaft durch ein bestimmtes System sozialisiert worden sind, sich in dem bewegen und durch das System, durch ihre Ausbildung autorisiert sind, sagen wahres Wissen, in Anführungsstrichen wahr, das Wissen zu verbreiten an die große Schar der Laien. Sondern in einer Gesellschaft, in der es immer mehr Wissen gibt, in der es auch ein zunehmendes Bewusstsein dafür gibt, dass Wissen veränderlich ist, sehr fragil ist, dass es sehr plurale Zugänge zu Wissen gibt, dass man halt gerade an den Stellen, wo es vielleicht nicht um die harten Naturwissenschaften, sondern sich im geisteswissenschaftlichen Bereich bewegt, gar nicht mehr so klar sagbar ist, was ist jetzt eigentlich das Richtige, sondern man kann es eben alles anders betrachten. Und sehr viele, in Anführungsstrichen, Experten gibt, die für einen sehr kleinen Bereich dieses unglaublich großen Wissensreservoirs Experten sind, aber eben nicht im professionellen Sinne, kann man von dieser klaren Unterscheidung nicht mehr ausgehen, sondern jeder kann in bestimmten Bereichen zum Experten werden, in anderen zum Laien. Und habe ich irgendwann diesen Mischbegriff des Experten-Laien oder Laien-Experten geprägt, also ein Mensch, der eben multiple Persönlichkeiten, also sozusagen beides sein kann, mal Experte, mal Laie sein kann, und das ist gerade besonders im Netz der Amateure sozusagen sichtbar.
Ja, ich muss da wenigstens sagen, dass ich da grundsätzlich eine Anmerkung hätte, zu sagen, dass das meiner Ansicht nach immer schon so war, also genau seit dem 18. Jahrhundert. Ja. Man könnte die hier in Leipzig produzierte Enzyklopädie von Zedler gar nicht verstehen, wenn es nicht diese akademisch gebildeten Autoren gäbe oder gegeben hat, die für ein sozusagen vielleicht gebildetes, aber nicht akademisches Publikum geschrieben haben. Also es gibt schon mit der bürgerlichen Gesellschaft gibt es dieses Interesse an Wissen, und es gibt Wissensvermittlungen, die man ganz schlecht in den Griff bekommt, wenn man sie ewig und drei Tage nur mit der Wissenschaft vergleicht, sondern sie haben ein eigenes Recht. Und Sie haben ja auch, also ich glaube, man kommt diesem Wissen, wie Sie das ja selber jetzt indirekt auch gesagt haben, auf die Spur, indem man sich mal nicht mit dem sogenannten exakten Wissen oder mit diesem logisch-rationalen Wissen beschäftigt, sondern mit dem sonstigen Wissen, was unsere Handlungen bestimmt. Und das ist Wissen über Religion, das ist Wissen über Geografie, über Völker, das ist sozusagen wert- und urteilsbildendes Wissen. Und das ist ja in der Wikipedia das ist häufig das, sozusagen, was ich brauche, um ein bestimmtes Urteil, eine bestimmte Auskunft zu formulieren. Das ist das, was die Wikipedia auch trägt und attraktiv macht. Ich würde mal behaupten, dass die Leute, die Siedewasserreaktoren nachgucken, vielleicht jetzt nicht in der Mehrzahl sind. Ja, na gut, vielleicht doch.
Ja. So. Ja. Jetzt halte ich das fest.
Wollen Sie gleich einhaken oder soll ich kurz
jetzt erstmal
darauf reagieren? Sie spielen ja auf diese Konversationslexika des 18. Jahrhunderts an, die klar mit diesem Anspruch der wirklich der Wissenspopularisierung auftreten. Das heißt, also Konversationswissen weiterzugeben, das heißt Wissen zu liefern, dass man eine Grundlage hat, ins Gespräch mit anderen zu kommen und Hintergrundwissen zu haben oder mehr Wissen zu haben. Das ist richtig, dass das natürlich, also gerade die Enzyklopädie immer schon auch ein Produkt und ein Gemeinschaftswerk war. Aber an der Stelle greift eben dieses Moment zu sagen, es ist trotzdem die Idee der Wissenspopularisierung und eines hierarchischen Wissenstransfers gewesen. Das heißt, es gab eine bestimmte Gruppe von Autoren, die geschrieben haben für ein Publikum, das es dann rezipiert hat. Und dieses Publikum war, also es war eine klare hierarchische Trennung zwischen Publikum und Autor oder Autorenkollektiv oder ne, den verschiedenen Autoren, die geschrieben haben, ohne die Möglichkeit, und das hängt wiederum am Medium, aber auch an den Bedürfnissen der Zeit, unmittelbar darauf zu reagieren. Das heißt, wenn sozusagen der gebildete Bürger im Konversationslexikon gelesen hat, gab es natürlich keine Möglichkeit, unmittelbar auf den Artikel zu reagieren und seine eigene Meinung dagegen zu setzen oder einen weiteren Wissensinhalt dagegen zu setzen. Außer kommunikativ.
Zeitschriften.
Waren ganz ja.
Schnell unterwegs, ja.
Ja.
Okay, aber
so,
relativ,
ne?
Was ist jetzt heute?
Nein? Also wirklich. Selbst ohne Mikrofon. Ich komme jetzt mal auf das Stichwort Spinat, um mal so ganz hausfraulich alltäglich zu reagieren. Das wissen Sie auch, in Enzyklopädien war Spinat immer super gut wegen des Eisengehalts. Inzwischen weiß man nun, das war alles wegen eines Kommafehlers ganz falsch. Also heißt, warum fragen Sie jetzt nicht auch Wikipedia danach, was ist denn jetzt hier alles falsch?
In der Wikipedia.
Ja, und was ist auch deswegen falsch, weil es ja alles immer so rasend schnell sein muss. Und das war ja in Ihrer Rhetorik bisher auch ganz präsent. Jeder weiß sofort alles und dann blablabla. Ich würde auch gerne nochmal das Stichwort Schwarmintelligenz mit aufgreifen, was ja nun ganz fatal gewesen ist, heute vor einem Jahr mehr oder minder. Also woher kommt diese Idee, man muss erstmal alles wissen und alles ist ganz toll und ist ganz genau und dann muss es auch ganz schnell gehen und dann ist es auch wahr?
Die Worte, die Sie jetzt benutzen oder diese Schlagworte,
ja.
Kommen ja aus unterschiedlichen Ansprüchen heraus. Also diese Idee von Wahrheit, immer in Anführungsstrichen gedacht. Natürlich weiß auch die Wissenschaft darum, dass nichts von dem, was, also vielleicht bis auf bestimmte Naturwissenschaften, von dem, was sie erkennt, absolut wahr ist, sondern auch in der klassischen Wissenschaft ist natürlich das Moment gegeben, dass es revidiert werden kann durch neue Erkenntnisse im Prozess. Aber das ist natürlich ein standardisierter und streng vorgegebener Prozess, wie Wissen als in Anführungsstrichen falsch erkannt wird und durch ein neues, richtigeres Wissen ersetzt wird.
Ja, gibt es denn überhaupt richtiges Wissen?
Ja, das ist ja sowieso die Frage. Ne? Also das habe ich ja ganz am Anfang thematisiert. An sich muss man natürlich davon ausgehen, jetzt kommen wir vom Hölzchen auf Stöckchen, ne? Wenn man natürlich sagt, gibt es überhaupt richtiges Wissen? Eigentlich, je nachdem, wie man den Wissensbegriff fasst, aber wenn ich ihn als etwas fasse, was sozusagen immer die individuelle Interpretation und Verarbeitung im kognitiven System eines Menschen bedarf, dann gibt es in dem Sinne kein objektives Wissen, was irgendwo auf der Straße liegt oder in irgendwelchen Büchern steht oder irgendwo angeschlagen steht, sondern es gibt immer nur Informationen, die ich weitergeben kann, die ich teilen kann und derjenige, der diese Informationen in sich aufnimmt, indem er sie liest oder hört oder wie auch immer, der macht daraus dann ein Wissen für sich, der verarbeitet es eben individuell. Das ist, wenn ich dran gehe, sozusagen ein sehr konstruktivistischer Wissensbegriff, der von einem objektiven Wissen gar nichts wissen möchte. Jetzt kommt dieses Moment dazu, dass ich gesagt habe, es gibt ja trotzdem so etwas wie Enzyklopädien, es gibt trotzdem so etwas wie Bildungs- Curricula in Schulen oder in Hochschulen, wo man gesagt wird, das muss man wissen, wenn man zur Prüfung geht, das kann man dann auch abfragen oder wie auch immer, also Informationen kann man abfragen. Das heißt, also es
unsere Prüfungen sind halt nicht so, ne?
Ja, je nachdem, wie sie, genau, also ja gut. Wir bleiben mal so im Schulkontext, ne? Dinge, die man sozusagen abfragen kann. Dann liegt dahinter sozusagen zumindest eine gemeinsame Struktur, die dazu führt, dass bestimmte Informationen auf eine bestimmte und eben nicht ganz beliebige Art und Weise im individuellen System verarbeitet werden. Also wann eine bestimmte Information als so vertrauensvoll, als so verlässlich gelten kann, dass man sie als in Anführungsstrichen jetzt wahres Wissen für sich selber verarbeiten kann. Und eine Struktur, die in unserer bisherigen Wissenskultur immer dahinter lag, war diese wissenschaftliche Idee der Wissensgenerierung, aber auch Weitergabe. Das heißt, das ist alles durch bestimmte Prozesse, entweder im naturwissenschaftlichen Bereich durch Experimente oder selbst die Geisteswissenschaften haben ja bestimmte Methodiken, wo man sagen kann, jetzt kommt man auf eine nachvollziehbare Art und Weise, intersubjektiv nachvollziehbare Art und Weise zu einer Lösung. Und das ist ein normativer Anspruch, der aus dem Wissenschaftssystem kommt und sich ein Stück weit in die Gesellschaft hinein verlagert hat oder einfach in unseren Köpfen steckt, also immer dahinter steckt, wenn wir von Wissen reden oder wenn wir davon reden, ob Informationen jetzt gut sind, verlässlich, wahr und so weiter. Und ich glaube, dass sich an dieser Selbstverständlichkeit etwas verändert, wenn wir in einer gesellschaftlichen Realität leben, die uns an einigen Stellen die Zeit nicht mehr lässt, das wirklich immer zu überprüfen und die vielleicht auch die Notwendigkeit nicht mehr hat, das zu überprüfen, sondern die viel eher in das Bewusstsein hineinlässt, dass sich Dinge einfach schnell verändern, dass man sie unterschiedlich betrachten kann. Und ich höre jetzt einfach mal an der Stelle auf, dann können Sie nachfragen.
Ja, aber das ist der Stress, den Sie selbst produzieren. Wir haben die Zeit nicht mehr. Es gibt aber auch Slow Food.
Ja.
Warum müssen wir ständig immer alles ganz schnell und direkt wissen?
Ich kann die Frage ergänzen. Also ist der quantitative Unterschied, ja, in der Beschleunigung jetzt der Informations, ist der wirklich qualitativ wichtig? Also man könnte sagen, es gibt auch in der Geschichte, die alten, die gedruckten Enzyklopädien haben ja auch nicht gleich mit großer Autorität angefangen. Die mussten sich erst durchsetzen, die haben sich auch verbessert, ja, und haben sich sozusagen den Ruf der Verlässlichkeit erarbeitet. Das ist auch einfach historisch wahr. Ja. Es gibt auch gerade erste Fassungen, Enzyklopädie Britannica haben selber, die sie geschrieben haben gesagt, das ist noch nicht gut, das machen wir beim nächsten Mal besser. Diderot, kaum dass er seine Enzyklopädie begonnen hat, hat permanent Briefe geschrieben, das machen wir überhaupt nie mehr wieder so, das machen wir völlig anders. Ja. Und das ist ihm dann nicht gelungen, aber andere haben das dann auch aufgegriffen. Also man könnte sagen, jetzt sind wir einfach in der durch die elektronischen Medien beschleunigten Welt, wo diese Prozesse schneller ablaufen. Wir leiden auch mit, wir dürfen das mitbekommen, wie Wikipedia durch sozusagen darum ringt, verlässlicher zu werden. Ja, das hat auch irgendwie was sozusagen schön Demokratisches, ja, weil so viele Leute daran mitwirken. Aber es hat eigentlich in einem anderen Medium und in einer anderen Gesellschaft genau die Tendenz, ja, die auch vorher in den Enzyklopädien war, nämlich tatsächlich nützlich anwendbar zu sein und für das Nützliche und Anwendbare dann insoweit auch richtig. Musste nicht wissenschaftlich sein, weil Jargon, auch wissenschaftlicher, Terminologie und so weiter, das war alles ausgeschlossen. Normalerweise bringen Enzyklopädien auch keine Formeln, ja, oder keine fremdsprachigen Zitate oder Ähnliches. Also es war immer auf einer relativ anderen Stufe als Wissenschaft, aber es ist eigentlich dasselbe Bemühen. Es fragt sich also, wie würden Sie jetzt die Qualität von Wikipedia beschreiben, dass wir tatsächlich einmal eine Ahnung kriegen davon, dass es vielleicht doch eine andere Gesellschaft ist, in der wir leben? Denn also ich könnte jetzt mal den von Claudia vorgebrachten konservativen Anspruch einfach mal untermauern und könnte sagen, auch wir können überhaupt nicht ohne sozusagen Verlässlichkeitskriterien operieren. Auch wir haben ein hohes Interesse daran, herauszubekommen, wer welche Wahrheiten verbreitet, welche falschen Wahrheiten zirkulieren. Und die Welt besteht ja die ganze Zeit auf Aufdeckungen von sozusagen angemaßten Wissen oder so etwas. Ja, also. ja, die Dissertationen. Es gibt diesen englischen Studenten, der als, was war das, syrische Frau geblockt hat, ja. Und ganz, ganz viele andere dieser Dinge. Ich glaube nicht, dass es unserer Gesellschaft egal ist, was da passiert. Und dass alle danach streben, sozusagen auch verlässliche Informationen irgendwo lokalisieren zu können. Wenn ich das aber so sage, dann würde ich sozusagen Ihre ganze schöne These ein bisschen kaputt machen, dass mit der Wikipedia so irgendwas Neues entsteht.
Ja. Auf der einen Seite würde ich immer antworten, muss es denn immer wahr sein. Ne? Also das ist auch, wir können natürlich auch uns jetzt eine Welt erdenken, ja, wir können uns einfach mal von all dem freimachen, was wir bis jetzt so kannten und sagen, wir stellen uns das jetzt einfach mal alles ganz anders vor. Ne? Wir sagen, wir denken uns eine Wissenswelt, in der es erstmal, in der wir alle akzeptieren, die miteinander kommunizieren. Ich will jetzt gar nicht so sagen, dass es so ist oder dass es so sein soll, sondern einfach nur als Gedankenspiel, dass gar nichts so sein muss, wie man meint. Also das ist so etwas wie Wahrheit gar nicht gibt, sondern dass es einfach nur unterschiedliche Sichtweisen gibt und dass man die aushandeln muss. Das einfach nur als Gedankenspiel. Also es gibt nicht irgendwo dann irgendwann das, was wirklich wahr ist, sondern das existiert nicht, sondern wir müssen einfach müssen kommunizieren. Und der Unterschied zwischen dem, was da vielleicht bisher war und was neu sein konnte, ist, wann passiert das? Wann passiert diese Suche nach Wahrheit? Passiert das vor dem Prozess der Öffentlichmachung und der Publikation oder passiert das danach? Also passiert es und wer ist daran beteiligt? Das ist vielleicht das nächste nochmal die Frage. Als ich vorhin über das Wissen gesprochen habe und gesagt habe, da gibt es so einen Hintergrund, nicht Konsens, sondern so einen Hintergrunddialog oder so einen Hintergrunddiskurs, dann ist die Frage, wer ist einbezogen und wer ist draußen in der Diskussion? Ne? Und an der Stelle, wo ich über klassische Buchmedien gehe, sind bestimmte Menschen einbezogen in die Diskussion, bevor etwas publik wird und andere nicht. Und diese Frage dessen, wer ist drinnen und wer ist draußen, ist an der Stelle ein Stück weit aufgehoben. Das ist anders an der Wikipedia. Also auch nicht gänzlich anders, weil es natürlich immer noch eine Community ist, zu der man erstmal hingehen muss, wo man mitwirken selber wollen muss. Ne? Aber potenziell ist es anders. Ne? Es wird also später diskutiert darum, was denn jetzt eigentlich da so stehen bleiben soll oder nicht. Und es wird nicht vorher ausgehandelt.
Ja gut, dann kommen wir jetzt mal genau zu dieser Frage des demokratischen Anspruchs. Mhm. Der Mensch, ja, der kommunizieren will, mhm, oder überhaupt die Idee hat, dass es könnte, mhm, der muss ja Zugang haben. Mhm. Und ich habe hier heute gerade den ganzen Tag Sendung gehört im RBB über die Frage Roma in Berlin. Mhm. Das ist von denen 1000 Kilometer entfernt, dass sie bei Wikipedia, mhm, kommunizieren wollen, können, sollen. Ja. Und das kommt in Ihrem Buch, ich kann jetzt leider keine Seiten nennen, weil es hier so dunkel ist, also im Prinzip sind die Seiten hier markiert, das kommt wirklich sehr optimistisch hervor. Das sind halt immer die weißen demokratischen WASP oder wie man das früher genannt hat. Also es gibt 1000, 100.000 Personen, die haben das überhaupt nicht.
Also das kommt an der Stelle vor, wo ich mich mit dem Internet an sich beschäftige und sage, ein wichtiges Merkmal der Internetnutzung aktuell ist das Problem der Nichtnutzung. Ja. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass das Internet eine Art Leitmedium der ich habe es jetzt digitalen Wissensgesellschaft, das heißt der Zukunft und der vielleicht auch schon der Gegenwart ist, dann muss man sich damit beschäftigen, dass es einfach also in unserem Land, selbst wenn man jetzt in Deutschland guckt, gibt es bestimmte, nicht nur Bevölkerungsgruppen, sondern auch bestimmte Regionen, die einfach keinen, ja, Zugang zu schnellem Internet haben und damit einfach draußen sind. Ja. Ne? Und dann gibt es auf der Welt natürlich nicht nur sozusagen die westliche Moderne, sondern viele, viele andere Staaten, die an der Stelle auch ein Stück weit draußen sind. Das ist, also das muss sozusagen immer mitgedacht werden, dass das Jetzt heißt es Wikipedia-Universum. Ich muss ja auch noch erklären, das ist ja gar nicht, also ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, dass es jetzt das Wikipedia-Universum heißt. Also da muss man natürlich sagen, an der Stelle ist das Wikipedia-Universum klein oder beziehungsweise auf eine bestimmte Gruppe oder auf eine bestimmte, auf bestimmte Regionen der Erde beziehungsweise eben auch nochmal innerhalb dieser Region auf bestimmte Orte und bestimmte Gruppen beschränkt. Und gerade wenn man natürlich, wenn man reinguckt, wer nutzt denn oder wer editiert die Wikipedia, dann kommt man wieder dahin. Auch das ist tendenziell eher eine akademische gebildete Schicht. Das heißt, es sind wieder potenziell die, die eigentlich aus der alten Wissenskultur kommen, ne? Da auch schon letztendlich die Akteure sind.
Also dann doch alles wie im 18. Jahrhundert. Als sich die Gesellschaft sozusagen dann schon ansatzweise demokratisierte, Zeitungen, Zeitschriften aufkamen, das ist genau diese Zeit, wurden viele Themen diskutiert auf einem Niveau, die Intellektuellen erschreckt hat. Also 100 Jahre vorher, Leibniz hatte ein sehr differenziertes China-Bild und hat das mit sehr vielen Intellektuellen in ganz Europa diskutiert, auf Latein, maximal auf Französisch. Das waren nicht viele, die sich daran beteiligt hatten, aber man kannte unter sich sämtliche Informationen, die die Jesuiten aus China verbreitet hatten. Man hat ein sehr lockeres Verhältnis zu China, man hat das auch sehr ernst genommen und in Halle gab es ja nun einen Professor, der dann mal eine Rede über die Sittenlehre der Sineser gehalten hat, der rausgeflogen ist, weil man nicht wahrhaben wollte, dass die Chinesen ohne Christentum auch eine zivile Gesellschaft aufgebaut haben. Und die Diskussionen, die es dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts um China gab, waren erschreckend. Nicht nur für die Chinesen, sondern für alle, die ihnen wohlgesonnen waren. Da wurden also vom Pfarrer Herder und anderen also ziemliche Vorurteile da breitgetreten, von den verkrüppelten Füßen der Frauen bis sonst wohin. Und das war ein ziemlich mühsamer Prozess, mal dann wieder zu einem etwas vernünftigeren China-Bild zu kommen. Diese Prozesse also, dass in einer erweiterten Öffentlichkeit, wo jetzt plötzlich nicht mehr nur die inneren Experten reden, dann Vorurteile noch einmal wieder aufkommen, wieder runtergekämpft werden müssen, dass Diskussionen elend lange dauern, weil irgendwie unbestimmte Grenzen, wer macht hier eigentlich mit, wer darf hier eigentlich mitmachen, das war schon im Zeitschriften- und Zeitungszeitalter eine schwierige Grenze, dauernd hat sich irgendein Idiot gemeldet, den man gar nicht haben wollte. Ja? Und diese Diskussionen finden halt jetzt im Medium des Internets statt. Ganz normalerweise. Das ist auch wiederum eine gewisse Erweiterung, ja, jetzt mal nur auf dem Mediengebiet, umfasst keineswegs alle, aber hinreichend viele, sodass auch Idioten dabei sind, dass Experten dabei sind, dass diese Kämpfe um die Meinung, die Wahrheit, die Einschätzung jetzt wieder lange dauern. Also ich sage das, weil das gefällt mir nicht, wenn ich das sage, weil ich ziehe das alles sozusagen auf eine sozusagen etwas altkluge Schiene und sage, naja, das ist nichts Neues unter der Sonne, das kommt jetzt nur mal anders vor. Ich würde eher darüber versuchen nachzudenken, ob das noch stärkere Zusammenfallen von Autorschaft und Leserschaft und dieses ubiquitäre Hineinwirken der Wissenschaft in die Gesellschaft, ob das nicht in der Wikipedia ganz besonders zum Ausdruck kommt. Sie beschreiben das mit vielen Autoren irgendwie, dass wir heute ja gar keine Gesellschaft haben, der die Wissenschaft gegenübersteht, sondern wir haben eine von Wissenschaft in unterschiedlicher Weise sozusagen durchdrungene Gesellschaft. Wir haben lauter Halbexperten. Ja? Jeder weiß, was EHEC ist oder glaubt es zu wissen, bis der Nächste kommt, der irgendwas anderes sagt. Ja? Und dann streitet man sich genauso drüber wie über die japanischen Reaktoren, wo auch jeder glaubt zu wissen, was da jetzt eigentlich passiert ist und wie man das jetzt lesen muss, was die Firma da gesagt hat und so weiter. Das wird also jetzt ausgekämpft. Da fangen die Diskussionen ja an, auch schwierig zu werden, weil viel mit Halbwissen operiert wird oder mit blanken Vermutungen. Und da sind wir noch gar nicht beim Artikel über palästinensisch-israelische Beziehungen, der dann sozusagen voller Meinungen und Wertsetzungen ist, wie das normal ist in diesen Fällen. Liegt da jetzt irgendwo etwas, was Sie fasziniert, was Sie toll finden und was den Verlagstitel, nehme ich mal an, ja, das Wikipedia-Universum rechtfertigt? Gibt es das? Und leben wir darin oder können wir noch aussteigen?
Die Frage finde ich spannend, die Sie zum Schluss gestellt haben, weil Sie gesagt haben, was fasziniert mich da dran? Ne? Die eine Sache ist ja das, was Sie beschreiben, dass solche Prozesse des auch Aushandelns von Meinungen oder dann eben von dem, wie etwas richtig als richtig zu gelten hat oder wie auch immer, dass das nichts Neues ist, dass das nicht erst durch Wikipedia entsteht. Und das versuche ich an verschiedenen Stellen auch immer wieder zu sagen, dass es im Prinzip der lange Atem der Aufklärung ist oder dass es ein langer Prozess ist, ne, der so ein Stück weit jetzt wieder reflexiv auf sich selbst zurückwirkt, weil auf einmal die Durchschlagkraft oder das Spektrum derer, die sich daran beteiligen können und das, wo es einfach zugänglich wird, immer größer wird, durch das Internet einfach eine ganz andere Dimension einnimmt, als es das früher in Diskussionszirkeln so in dieser Größe vielleicht hatte, wie wir uns jetzt hier treffen, ne? Also einfach ein ganz anderes Ausmaß hat, aber natürlich ein Stück weit Kontinuität hat. Die Frage, wo wir gerade sind, ne, ob wir da aussteigen können oder das finde ich tatsächlich eine spannende Frage, was demnächst passiert, ne? Also was das für ein Prozess ist, ob das sozusagen ich glaube, davon habe ich mich schon verabschiedet, dass es eine Art Hype ist, der irgendwann gänzlich wieder verschwindet, das glaube ich nicht. Aber die Frage ist, wo pendelt sich diese Gesellschaft ein und wo pendelt sich das Verhältnis ein zwischen, weil Sie das angesprochen haben, zwischen Wissenschaften und Öffentlichkeit oder Wissenschaft und Öffentlichkeit, ne? Also das, worauf Sie Bezug genommen haben, ist mal diese Idee, die also nicht unbedingt was mit dem Internet zu tun hat, dass die Wissenschaft an sich kontextabhängiger wird. Das heißt, eine Wissenschaft wird, die viel stärker von ihrer Öffentlichkeit, das heißt letztendlich von den Leuten abhängig ist, die sie nachher nutzen, die auch Geld dafür bezahlen, für Anwendungsforschung zum Beispiel, also davon abhängiger wird, also stärker vergesellschaftet wird und gleichzeitig die Gesellschaft natürlich einen starken Einfluss aus der Wissenschaft bekommt. Und die Frage ist, was passiert, wenn tatsächlich diese Grundlagen der Wissenschaftlichkeit dadurch so ein Stück weit verrückt werden und wackeln, weil neue Ansprüche, neue Forderungen hinzukommen. Wie handelt sich das irgendwann aus? Ja, das ist etwas, was mich tatsächlich fasziniert. Und das fasziniert mich an der Stelle nicht, wo ich sage, wir sind in der Jetztzeit, wir sind im Status quo, den wir wahrnehmen können, sondern wo wir über eine Gesellschaft nachdenken, natürlich immer mit den Einschränkungen, dass wir über eine westliche Gesellschaft nachdenken, Internet, also über die sozusagen Eingeborenen des Internets sprechen, das heißt über Menschen sprechen, die mit dem Internet in Kontakt sind und sehr vertraut sind, und zwar über die nachwachsenden Generationen sprechen, die Wikipedia noch selbstverständlicher, und nicht nur die Wikipedia, sondern überhaupt das gesamte Web 2.0, also das gesamte Mitmachnetz, also alles, wo sie selbst gestalten können, viel selbstverständlicher nutzen und die irgendwann diese Gesellschaft gestalten werden, prägen werden. Was wird dann mit dieser Gesellschaft sein? Also wie verändert das die Persönlichkeiten auch? Ja? Also auch im Prozess der Bildung. Ja. Ne? Also dieses zu fragen, ist ein Mensch, der tatsächlich mit dem Internet aufwächst und mit der selbstverständlichen Nutzung eines Mediums, das er mitgestalten kann, nicht muss, das machen ja viele auch nicht, viele nutzen es einfach rezeptiv, aber mitgestalten kann und der erlebt, dass das andere mitgestalten und dadurch prägen, was mit welchen Kategorien wird der an die Welt herangehen und auch an andere Institutionen herangehen? Das finde ich eine spannende Frage. Das fasziniert mich oder das würde ich gerne näher wissen, ja.
Gut, Fußnote, wir haben auch ein Publikumsmikrofon, falls Angehöriger jüngerer Generation sich äußern wollen, können, müssen. Meine Frage nochmal, Sie sind nach wie vor ziemlich optimistisch. Sie schildern ja hier aber auch Fallgeschichten, wo Dinge verfälscht werden und wo mit diesem ganzen Anspruch, den Sie jetzt hier vorführen, Dinge wirklich falsch dargestellt werden oder zum Teil auch absichtlich verfälscht werden. Das hat ja auch ein riesen Manipulationspotenzial. Also das wäre jetzt meine Frage und dann vielleicht Publikumsfrage.
Da möchte ich eigentlich nur sofern antworten. Was heißt optimistisch? Also ich vielleicht optimistisch, weil ich immer davon spreche, dass sich Dinge verändern. Aber ich möchte das weder optimistisch noch pessimistisch sehen. Und mein Anspruch ist es immer nur zu sagen, ich gucke hin, was da ist und versucht dort nicht dran zu gehen und zu sagen, das, was da ist, ist nicht gut und das wird sich, also ne, das ist, es entspricht nicht den Anforderungen oder das muss sich irgendwie verändern, sondern einfach zu sagen, das ist da. Und indem es da ist, müssen wir uns damit beschäftigen, was es ist und was daraus wird. Und wenn Sie sagen optimistisch, meinen Sie, dass es...
Ja. Und Sie kennen ja auch Internetseiten, die...
Genau, die Manipulationsfrage ist klar, ne? Also dass es natürlich dazu genutzt wird, auch an der Stelle, wo ich merke, ich habe einen Einfluss darauf, was andere Leute denken und für... oder als brauchbares, funktionales Wissen benutzen, dass daraus natürlich Begehrlichkeiten entstehen, die Welt selbst zu prägen, das liegt natürlich auf der Hand. Und das ist auch genauso evident wie die Tatsache, dass es 95%, glaube ich, waren es der Gymnasiasten für ihre Arbeiten in der Schule benutzen, die Wikipedia. Ja, genauso evident ist es, dass natürlich bestimmte, also sowohl Konzerne als auch Politiker als, ne, also einfach Interesse daran haben, das Wissen zu steuern an der Stelle oder die Informationen zu steuern und natürlich manipulieren, klar. Ne?
Ja. Ja, also ich vielleicht nochmal kurz zu den letzten Bemerkungen. Ich bin auch noch damals mit Wikipedia an meine Abiturprüfung gegangen und habe wunderbar bestanden mit 15 Punkten. Also Geschichte war das damals. Ja, wunderbar. Also ich danke Wikipedia dafür. Aber meine eigentliche Frage, Sie sagten, man müsste jetzt mal schauen, welchen Einfluss das auf die Gesellschaft hat. Ich sehe Wikipedia eigentlich genau andersrum, also als Abbild der gesellschaftlichen Bedingungen. Nämlich also in dem Sinne, dass bei der Shell-Studie, die ja immer wieder rauskommt und immer wieder interpretiert wird, wird irgendwie deutlich, dass Jugendliche Politik verdrossen sind. So, das ist eine Interpretation, die aber eigentlich falsch ist, weil die Jugendlichen sind nicht Politik verdrossen, sondern sie sind es verdrossen, an klassischen, konventionellen Parteien irgendwie teilzunehmen. Ja, also da irgendwie in solche Vereine zu gehen und dort dann mitzumachen, sondern sie sind interessiert daran, an Strukturen teilzunehmen, wo sie tatsächlich beteiligt sind. Und also bei Flashmobs, bei Demos, bei Greenpeace und so weiter. Also, und ja, ist das nicht Wikipedia genauso ein Abbild dieser Strukturen? Und also entwickelt sich nicht das Netz nach diesen Generationen? Also, das würde ich jetzt sozusagen behaupten, dass das Internet immer eigentlich ein Schritt nach der eigentlichen Jugendbewegung oder der eigentlichen neuen gesellschaftlichen, naja, Bedürfnissen existiert.
Ich denke, dass es da immer eine Wechselwirkung gibt. Ne? Also das nicht nur beim Internet, sondern bei jedem Medium ist das der Fall. Ein Stück weit reagiert das Medium natürlich auf seine Nutzer. Ne? Also das Fernsehen sendet das, wo es die meisten Einschaltquoten gibt. Und das im Internet, wenn die Leute auch noch selbst gestalten können, dann sind natürlich vor allem die Seiten präsent und die sehen genau so aus, wie die Nutzer sie eben gestalten, wie sie sie nutzen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich einen schönen Vergleich zu sagen, ne? Die Jugendlichen in der Shell-Studie, wird gesagt, die sind politikverdrossen, sind parteienverdrossen, nein, sie sind noch viel mehr, sind verdrossen, sich irgendwo zu beteiligen, an Dingen, die ein längeres, ein langfristiges, dauerhaftes Engagement verlangen. Ne? Aber an kurzfristigen Aktionen, die mit einer kurzfristigen Bekundung von Meinung zu tun hat, daran sind sie sehr wohl interessiert. Und das ist etwas, was man natürlich auch im Internet findet und was es ein Stück weit vielleicht dann auch wieder so einen Unterschied ausmacht zu dem alten Modell. Seiten wie die Wikipedia jetzt, weil wir darüber reden, aber eben auch andere Seiten ermöglichen, das eben sehr punktuell, sehr kurzfristig mitzuwirken und dann wieder auch nicht dabei zu sein. Dann tragen das wiederum andere weiter. Wohingegen, wenn ich einen langen Artikel, eine lange Hausarbeit, was auch immer schreiben muss, dann muss ich durchhalten, dann muss ich einen ganzen langen Denkprozess vollziehen. Wohingegen, wenn ich an einem Artikel etwas verändere, das kann eine kurze Idee sein. Das ist etwas Typisches, denke ich schon. Da bildet es einfach das ab, was unsere Gesellschaft gerade prägt oder ausmacht. Und aber auf der anderen Seite, denke ich, wirkt es auch andersrum natürlich immer auch auf die Nutzer zurück. Auf der Ebene zum Beispiel, wenn man sagt, Menschen werden geprägt durch die, das ist zumindest eine Annahme meinerseits, Menschen werden geprägt durch die Medien und die Logiken der Medien, mit denen sie selbstverständlich aufwachsen, mit denen sie Zugang zur Welt lernen, mit denen sie auch wirklich lernen in dieser Phase, in der Menschen besonders geprägt werden, eben in Kindheit und Jugend. Und diese Strategien, die sie lernen im Umgang mit dem Medium, weil das Medium eben so ist, wie es ist und nicht anders, diese Medienstrategien nehmen sie mit auch in die Benutzung anderer Medien und in andere Kontexte hinein. Und wenn ich davon ausgehe, dann habe ich wiederum einen Rückwirkungseffekt. Dann habe ich zum einen jetzt natürlich das Medium, was ein Stück weit das abbildet, was wir in der Gesellschaft gerade vorfinden. Und andererseits wirkt dieses Medium aber auch auf die Menschen, die es nutzen, zurück. Und dann ist eben meine Frage, was bedeutet das zukünftig dann für gesellschaftliche Entwicklung? Das ist dann die eigentlich spannende Frage.
Ja, was sagen Sie dazu?
Das würde ich gern. Also auf dieser Theorie fußend, die ich gerade geschildert habe, gehe ich davon aus, dass das eine Rolle spielen wird, dass eben diese Strategien des Schnellen, des Punktuellen, des Veränderlichen, also des rasch Veränderlichen, dass das Strategien sein werden. Auch das hat ja auch was mit Aufmerksamkeitsspannen zu tun, das hat etwas damit zu tun, aber auch wie ich auch so Wissenspakete, nenne ich das jetzt mal, im Kopf anlege. Ne? Es wird immer mehr, also auf der Ebene zum Beispiel von Lerneinheiten, die für Online-Lernen aufbereitet werden, immer mehr geht es dahin, dass wirklich, also es nennt sich dann Micro-Learning, das heißt Lerneinheiten, die nicht länger sind als 2 Minuten oder noch kürzer. Das heißt, wenn ich das Smartphone benutze, um zu lernen, um zum Beispiel einen Text zu lernen oder mich mit einem bestimmten Inhalt zu beschäftigen, dann müssen die Lerneinheiten so aufbereitet sein, dass ich sie, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und mein Smartphone raushole und noch genau 2 Minuten habe, bis der Bus kommt, dass ich dann diese eine Lerneinheit absolviert haben kann. Ja, und danach das Ding wieder ausdrücken kann und wenn ich es wieder anmache, dann weiter lernen kann. Das heißt, Inhalte werden ganz anders strukturiert. Das ist eine Reaktion könnte eine Reaktion darauf sein, ist momentan eine und man könnte jetzt weiterdenken, was sich daraus noch entwickelt, könnte eine Reaktion darauf sein oder ein Vorgeschmack sein, wie sich auch die Wissenswelt entwickeln könnte.
Ja, das ist nicht so eine Frage, sondern mehr so eine Anmerkung. Ja. Es ist schon interessant, wie eigentlich noch im 19. Jahrhundert hier diskutiert wird. Es geht noch so um Wahrheit und ob man da optimistisch ist. Und also im Endeffekt ist ja die Philosophie schon viel weiter. Die Erkenntnistheorie, die geht eben auch nicht mehr von Wahrheit aus, sondern da gibt es eben einen Diskurs. Und in dem Diskurs ist auch das Wissen. Das ist also, das Wissen ist nicht da, das ist nicht in der Wahrheit, sondern das ist gerade immer im Moment. Das ist im Moment des Diskurses, was ist in der Gesellschaft gerade als dieses Phänomen anerkannt. Und insofern ist doch das, was uns die Enzyklopädien immer vorgemacht haben, ja, immer die Autorität, das ist jetzt die Wahrheit, das ist jetzt gerade der Stand der Wissenschaft. War natürlich stellenweise ein Abgleich von dem Diskurs, der gerade stattfand, ganz klar. Aber die nächste Ausgabe kam halt erst 10 Jahre später. Der Diskurs war meistens ein bisschen schneller. Und insofern ist eigentlich auch die ganze Frage von Wikipedia ist im Endeffekt eigentlich nur das Instrument dafür, diesen Diskurs abzubilden. Und man darf ja nicht vergessen, dass man es gibt ja nicht nur die Wikipedia. Also wenn ich den Palästinenser-Konflikt mal ein bisschen näher mir betrachten möchte, werde ich nicht nur die Wikipedia anschauen. Ich würde es mir natürlich auch anschauen, was da drin steht. Aber ich werde mir dann auch viele andere Sachen auch noch rausziehen und gibt es ja noch ganz viele, also ich weiß nicht, wie viele Einträge es dazu gibt, aber wahrscheinlich Hunderttausende. Wo man natürlich dann auch wieder, aber da kann man dann eben auch den Diskurs sehen, der eben gerade in dem Moment da ist. Ja? Deswegen fand ich schon interessant, wie das alles noch ein bisschen so geht von, ja, ist das jetzt, ist es nicht? Nein, es ist im Endeffekt, bildet das den Diskurs gerade ab und er kann sich natürlich auch jede Minute verändern. Was natürlich auch, klar, in der Wikipedia, aber auch in dem ganzen Netz. Und von so her ist es ja auch eher ein bisschen verkürzt zu reden nur von Wikipedia, sondern es ist ja im Endeffekt, wie man dann heutzutage so schön sagt, die Cloud. Ja? Also es ist viel mehr. Es ist also das Ganze, der Diskurs ist eigentlich in dem Cloud des Webs. Und da ist eigentlich, was im Endeffekt in den Punkt geht. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen hier.
Ja.
wenn ich das nochmal verstärken darf, das ist ein Charakter von Wikipedia, der es auch sehr unähnlich macht, das ganze Unternehmen, den früheren Enzyklopädien, das ist, dass ja im Grunde kein Text für sich alleine steht. In einem ungeahnten Maße sind diese Texte durch Hyperlinks verlinkt auf andere Texte, auf Bilder, und in einem Maße sozusagen im Netz abgesichert, dass man wirklich sagen kann, es ist eine Weise, den Konsens, das, was man so denkt, über die bestimmten Dinge abzusichern, aber eben gerade nicht mit irgendeiner Form von Autorität im Sinne von eines einzelnen Schreibers, sondern im Sinne von sozusagen einer im Netz gehaltenen Information. Dazu zählen dann eben auch diese mehr oder weniger automatisch erzeugten Disclaimers, die es dann so gibt und die manchmal sagen, dieser Artikel scheint noch irgendwie einseitig zu sein oder ist noch nicht vollständig, das sieht man ja meistens auch selber und solche Dinge. Das sind Zeichen, die durch den Wikipedia-Artikel gesetzt werden, die auf die, wenn man so will, Netzstruktur des Wissens überhaupt verweisen. Und da sozusagen, es ist ja auch so eine Art Katalog zu dem, was im Internet ist. Ja? Also das sind jetzt mal nur Charakteristika von Wikipedia-Artikeln, die man sozusagen, wenn man jetzt die Texte analysiert, erzählen könnte und die einen dann aber darauf führen, dass es auf alle Fälle als ein Gemeinschafts- oder Gesellschaftsphänomen analysiert werden muss. Viel deutlicher, als das bei den Enzyklopädien klassischer Natur der Fall war.
Ich würde gerne nochmal Bezug darauf nehmen, warum wir so im 18. und 19. Jahrhundert verhaftet sind. Ne? Ich glaube, dass es einfach ein Ausdruck auch dessen ist, wie schwer es ist, oder nicht wie schwer, ja doch, aber wie schwierig es ist, an so einer Stelle eines möglichen Umbruchs über die neuen Dinge zu sprechen, weil wir haben an einigen Stellen keine Kategorien dafür. Ne? Es macht es halt manchmal einfacher, über die Dinge zu sprechen, wenn man versucht, von dem auszugehen, was ist oder was war und danach zu suchen, was wir jetzt auch gemacht haben ein Stück weit, wo ist der Unterschied denn eigentlich? Also wo kann ich ganz klar den Unterschied benennen? Dafür muss ich natürlich das Alte auch immer in den Blick nehmen, um zu sagen, so jetzt ist hier wirklich eine neue Qualität erreicht. Ne?
Ja gut, aber das ist in der Erkenntnistheorie schon längst passiert, das meine ich. Ja. Also das ist natürlich klar, sicher der Bruch passiert irgendwann.
Meine Frage wäre Richtung Schwarmintelligenz gehen, weil der Begriff vorhin fiel. Und dann wird ja immer gerne das Bild so bemüht von so einem Ameisenhaufen, wo ganz viele Leute einfach an der Artikel mitschreiben und eigentlich ist es ja nicht so. Also wenn man sich das mal anschaut, in der Wikipedia als kleines Beispiel gibt es sehr, sehr viele medizinische Artikel, die eine sehr, sehr hohe Qualität aufweisen, die also im Prinzip Kapiteln von Lehrbüchern in nichts nachstehen. Ich kenne sehr viele Medizinstudenten, die ihr Prüfungswissen sich tatsächlich aus der Universität, aus der Wikipedia rausziehen, weil diese Artikel einfach eine hohe Qualität aufweisen.
Moment, woher wissen die Studenten das denn?
Dass man die dort findet. Naja, weil die natürlich auch die Lehrbücher haben, aber natürlich dann auch das mit der Wikipedia vergleichen. Und meine Frage oder meine Anregung wäre, könnte man nicht auch einfach sagen, dass die Wikipedia im Prinzip nicht einfach stockkonservativ ist, in dem Sinne, dass diese Schwarmintelligenz an sich gar nicht auftritt, sondern dass das sehr, sehr stark segmentiert ist nach den einzelnen Fachgebieten, dass ich wirklich eine relativ kleine, überschaubare Anzahl von Leuten habe, die sich für bestimmte Artikel interessieren und die natürlich beackern und natürlich dann auch wirklich tatsächlich Experten sind. Und wir es auch gar nicht so sehr dann mit Laien oder mit demokratischem Wissen zu tun haben, sondern tatsächlich dieses klassische Modell von Experten, die sich gegenseitig kontrollieren haben, die dann aber auch für ein größeres Publikum schreiben im Bereich der Medizin, zum Beispiel dann Patienten, die dann zu ihrem Arzt kommen und sagen, ich habe in der Wikipedia schon mal nachgeguckt, was ich habe. Die dann völlig entnervt ist, weil die Leute das dann nicht einordnen können, das Wissen. Ist das nicht im Prinzip so?
Ja. Also ich würde auch behaupten, in der Wikipedia findet man nicht das, was man eigentlich unter Schwarmintelligenz versteht. Schon deswegen nicht, weil die Autoren nicht unabhängig voneinander sind. Die agieren nicht unabhängig voneinander, sondern sie beziehen sich ja aufeinander und haben in diesem System etwas miteinander zu tun. Und an der Stelle funktioniert schon dieses Konzept von Schwarmintelligenz nicht. Schwarmintelligenz wäre eher das, was vielleicht die Medizinstudenten machen, indem sie alle diesen einen Artikel anklicken und also oder Ja, bei Wikipedia würde das jetzt nicht so gut funktionieren. Also wenn jetzt besonders viele Leute das anklicken und auf einmal kommt das eben im Ranking ganz weit oben, nur weil das viele Leute genutzt haben und für gut befunden haben, das wäre jetzt eher etwas, wo man sagt, ganz viele Leute unabhängig voneinander agieren. Und die Masse macht dann im Prinzip das oder weist auf das richtigste Ergebnis hin. Die Wikipedia selber funktioniert gar nicht unter dem Prinzip von Schwarmintelligenz. Und ja, also nicht nur, weil es letztendlich wenige sind, also nicht Millionen von Menschen, die dort editieren, und weil es eine bestimmte Gruppe ist, das hat man mittlerweile ja auch empirisch herausgefunden, ist die Wikipedia an einigen Stellen wirklich sehr, sehr konservativ und eigentlich sehr nah dran an diesem klassischen, an dieser klassischen Idee von Enzyklopädie, ja. Und das will sie ja auch ein Stück weit sein. Also ich bin jetzt ja nicht, bin selbst keine Autorin dort und möchte mich auch nicht dazu versteigen, was sie Autoren selbst denken. Aber ich denke, ein Stück weit will sie das ja auch an der Stelle, wo sie den Anspruch hat, Enzyklopädie zu sein. Und man kann das ja auch so ein bisschen in der historischen Entwicklung nachvollziehen, dass es natürlich auch immer diesen Weg gibt, auch ein Stück weit konservativer zu werden. An der Stelle zum Beispiel als gesichtete Versionen von Artikeln eingeführt wurden, ist man ein Stück weit zurückgerudert und hat gesagt, um eine bestimmte Qualität sicherzustellen, derer Artikel, die dann die Masse liest, gibt es halt dieses Element der Sichtung. Das heißt, nicht jeder neue Edit von jedem nicht angemeldeten Nutzer wird sofort sichtbar, sondern es muss erst entweder muss es von jemandem vorgenommen werden, der schon länger editiert und damit ein Stück weit Vertrauen genießt durch die Community, oder aber es muss eben von jemandem für gut befunden werden, der dieses Vertrauen hat. Ne? Und an der Stelle bewegt sich das natürlich ein Stück weit zurück, ganz klar. Ne?
Wenn Sie das jetzt gerade so beschreiben, dann ist Wikipedia also der Totengräber seines eigenen Mediums, oder? Es schafft sich das Medium wieder ab, wie Sie es jetzt beschrieben haben, Wikipedia. Indem es also wieder die alten Strukturen einführt.
Ja, an der Stelle, das schreibe ich auch an einer Stelle des Buches, an der Stelle, wo die Wikipedia sich, ich nenne es jetzt mal, jetzt doch ein bisschen werten, sich sozusagen sich bange
Schön,
machen
dass
lässt.
Schön, dass Sie mal werten, das ist anderthalb Stunden jetzt, ja.
Ja, an der Stelle, wo sie sich bange machen lässt durch Erwartungen von außen, nämlich, dass sie eine bestimmte Qualität aufweisen soll oder das auch möchte und sich damit zurückbewegt, umgeht sie ein Stück weit oder nutzt nicht die Chancen, die ihr das Medium des Wikis und des Internets eigentlich bietet. Ja, an der Stelle umgeht sie das ein Stück weit und wird zu einem, ja, also wird nicht dazu, aber tendiert in Richtung einer ganz klassischen Enzyklopädie, die auf ähnlichen Prinzipien basiert und nach ähnlichen Strukturen funktioniert.
Vermutlich haben Sie auf den ersten Seiten, 100 Seiten in Ihrem Buch, wie Herr Schneider sagte, auch Bezug auf diesen Wissensbegriff genommen.
Ja.
Und bei der Konservativität, die jetzt hier anklingt. Ist es nicht auch, wie stehen Sie dazu, dass es einfach ein Schriftwissen dupliziert wird bei dieser ganzen Sache? Wenn Frau Albert gerade sagte, die Roma können da gar nicht ran, wahrscheinlich ja. Wollen sie es gar nicht. Ja, und diverse Teile der Welt sind orale Kulturen, die wollen gar nicht in dieses Medium, das ist auch gut so. Genau. Aber kann man Wikipedia nicht auch als ein vorläufiges Ende einer Medienutopie begreifen? Ganz einfach die Utopie, die mit jedem neuen Medium einhergeht, dass dort neue Wissensformen Einzug halten. Ja? Man hat das beim Film als schönes Beispiel. Man hat jetzt technische Möglichkeiten, dass neue Wissensformen reinkommen. Und was macht Wikipedia? Was machen die User von Wikipedia? Sie machen das alte Wissen wieder mit ein paar Bildchen und ein paar Links dazu. Schönen Dank. Also wie stehen Sie zu so einer Einstellung dazu? Ich habe Ihr Buch leider nicht gelesen, aber...
Ja. Ich kann das nachvollziehen, diese Argumentation. Ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was was auch ein Stück weit passiert. Also ich meine, Sie beobachten das ganz richtig, ne? Also das ist ja nicht nur die Wikipedia, sondern das ganze Internet ist eigentlich ein vernetztes Medium und gleichzeitig ist es aber das größte druckschriftliche Medium, ne, das es gibt, auch wenn wir natürlich unglaublich viel YouTube haben und also sehr viel Bewegtbild haben und sehr viel Bilder auch im Netz haben, aber trotzdem haben wir immer noch am meisten Text dort drin, ne? Und es gäbe ganz andere Möglichkeiten, die technische Basis zu nutzen. Ja, Das ist letztendlich so, ne? Es geht mir auch nicht so sehr, es geht mir nicht um die Inhalte, die dort kommuniziert werden, sondern es geht mir um die um Erwartungen, die sich an die Inhalte richten und an die Art und Weise, wie die zu sein haben oder nicht zu sein haben. Also mir geht es weniger darum, zu sagen, dass jetzt tatsächlich neue Inhalte vorkommen. Das ist nicht so. Es kommen die Inhalte vor, die man auch in einem klassischen Nachschlagewerk halt finden könnte, in gedruckter Form. Man kann die Seiten ja auch einfach ausdrucken und dann sind sie in gedruckter Form da. Aber es geht mir um die Erwartungen an das, was dort steht und nicht um die Inhalte selber. Nur als Randbemerkung zu dem, was Sie gesagt haben, es gibt ganz viele orale Kulturen, die damit gar nichts anfangen können. Das ist zum Beispiel so ein Trugschluss der Wikipedia, die ganz oben auf der Hauptseite zu stehen hat, sozusagen in allen Sprachen der Welt, ne? Und alle Sprachen der Welt können es gar nicht sein, weil, ja, sind ja gar nicht alle Schrift.
Das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, das jedenfalls den offiziellen Teil hier auf dem Sofa beendet. Frau Bescheider muss auch bald zum Bus und damit sie noch Gelegenheit hat, sich hier ein bisschen unter das Volk zu mischen, dann würden wir jetzt einfach sagen, Schluss und vielen Dank. Ja, Musik.